In diesem Buche will ich Kindern einiges aus meiner Kindheit erzählen. Nur einiges, nicht alles. Sonst würde es ja eins der dicken Bücher, die ich nicht mag, schwer wie ein Ziegelstein. Und mein Schreibtisch ist ja schließlich keine Ziegelei. Und außerdem, nicht alles, was Kinder erleben, eignet sich dafür, dass es Kinder lesen. Das klingt ein bisschen merkwürdig, doch es stimmt. Ihr dürft mir schon glauben. Dass ich ein kleiner Junge war, ist nun 50 Jahre her. Und 50 Jahre sind immerhin ein halbes Jahrhundert. Hoffentlich habe ich mich nicht verrechnet. Und ich dachte mir eines schönen Tages, es könne euch interessieren, wie ein kleiner Junge vor einem halben Jahrhundert gelebt hat. Auch darin habe ich mich hoffentlich nicht verrechnet. Damals war ja so vieles anders als heute. Ich bin noch mit der Pferdebahn gefahren. Der Wagen lief schon auf Schienen, aber er wurde von einem Pferde gezogen und der Schaffner war zugleich der Kutscher und knallte mit der Peitsche. Als sich die Leute dann an die elektrische gewöhnt hatten, an die Straßenbahn, wurden die Humpelröcke Mode. Die Damen trugen ganz lange, ganz enge Röcke. Sie konnten nur winzige Schrittchen machen und in die Straßenbahn klettern konnten sie überhaupt nicht. Sie wurden von den Schaffnern und anderen kräftigen Männern unter Gelächter auf die Plattform hinaufgehoben und dabei mussten sie auch noch den Kopf schräg halten, weil sie Hüte trugen, so groß wie Wagenräder, mit gewaltigen Federn und mit ellenlangen Hutnadeln und polizeilich verordneten Hutnadelschützern. Damals gab es noch einen deutschen Kaiser. Er hatte einen hochgezwirbelten Schnurrbart im Gesicht und sein Berliner Hoffriseur machte in den Zeitungen und Zeitschriften für die vom Kaiser bevorzugte Schnurrbartbinde Reklame. Und so banden sich die deutschen Männer morgens nach dem Rasieren eine breite Schnurrbartbinde über den Mund, sahen albern aus und konnten eine halbe Stunde lang nicht reden. Einen König von Sachsen hatten wir übrigens auch. Des Kaisers wegen fand jedes Jahr ein Kaisermanöver und dem König zuliebe, anlässlich seines Geburtstags, eine Königsparade statt. Die Uniformen der Grenadiere und Schützen, vor allem aber der Kavallerieregimenter, waren herrlich bunt. Und wenn auf dem Alaunplatz in Dresden die Gardereiter mit ihren Kürassierhelmen, die Großenhainer und Bautzner Husaren mit verschnürter Attila und brauner Pelzmütze, die Uschatze und Rochlitze Ulanen mit Ulanka und Schapka und die reitenden Jäger, allesamt hoch zu Ross, mit gezogenem Säbel und erhobener Lanze an der königlichen Tribüne vorübertrabten, dann war die Begeisterung groß und alles schrie Hurra. Die Trompeten schmetterten, die Schellenbäume klingelten und die Pauker schlugen auf ihre Kesselpauken, dass es nur so dröhnte. Diese Paraden waren die prächtigsten und teuersten Revuen und Operetten, die ich in meinem Leben gesehen habe. Der Monarch, dessen Geburtstage so bunt und laut gefeiert wurden, hieß Friedrich August. Und er war der letzte sächsische König. Doch das wusste er damals noch nicht. Manchmal fuhr er mit seinen Kindern durch die Residenzstadt. Neben dem Kutscher saß mit verschränkten Armen und einem schillernden Federhut der Leibjäger. Und aus dem offenen Wagen winkten die kleinen Prinzen und Prinzessinnen uns anderen Kindern zu. Der König winkte auch. Und er lächelte freundlich. Wir winkten zurück und wir bedauerten ihn ein bisschen, denn wir und alle Welt wussten ja, dass ihm seine Frau, die Königin von Sachsen, davongelaufen war mit Signore Torselli, einem italienischen Geiger. So war der König eine lächerliche Figur geworden und die Prinzessinnen und Prinzen hatten keine Mutter mehr. Um die Weihnachtszeit spazierte der König manchmal ganz allein und mit hochgestelltem Mantelkragen, wie andere Offiziere auch, durch die abendlich funkelnde Prager Straße und blieb nachdenklich vor den schimmernden Schaufenstern stehen. Für Kinderkleider und Spielwaren interessierte er sich am meisten. Es schneite, in den Läden glitzerten die Christbäume, die Passanten stießen sich an, flüsterten »Der König« und gingen eilig weiter, um ihn nicht zu stören. Er war einsam, er liebte seine Kinder und deshalb liebte ihn die Bevölkerung. Wenn er in die Fleischerei Rarisch hineingegangen wäre und zu einer der Verkäuferinnen gesagt hätte, ein paar heiße Altdeutsche mit viel Senf zum Gleichessen, wäre sie bestimmt nicht in die Knie gesunken und sie hätte sicher nicht geantwortet, es ist uns eine hohe Ehre, Majestät. Sie hätte nur gefragt, mit oder ohne Brötchen. Und wir anderen, auch meine Mutter und ich, hätten beiseite geschaut, um ihm den Appetit nicht zu verderben. Aber er traute sich wohl nicht recht. Er ging nicht zu Rarisch, sondern die Seestraße entlang. Er blieb vor Lehmann und Leixenring, einem schönen Delikatessengeschäft, stehen, passierte den Altmarkt, schlenderte die Schlossstraße hinunter, musterte bei Zäuner in der Auslage die in Schlachtformation aufgestellten Nürnberger Zinnsoldaten. Und dann war es mit seinem Weihnachtsbummel auch schon vorbei. Denn auf der anderen Straßenseite stand das Schloss. Man hatte ihn bemerkt, die Wache sprang heraus, Kommandoworte ertönten, das Gewehr wurde präsentiert und der letzte König von Sachsen verschwand unter anlegender Hand an die Mütze in seiner viel zu großen Wohnung.